Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich freue mich total, dass wir uns heute wieder hören können. Ich hatte zum Ende letzten Jahres und über den Jahreswechsel eine heftige Kehlkopfentzündung, nachdem ich einen Gottesdienst gehalten hatte ohne Verstärkeranlage. Und ja, das hat lange gedauert, bis meine Stimme wieder so lange durchhält, dass ich mich getraut habe, einen Podcast aufzunehmen. Aber heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe ganz viel liebe Zuschriften bekommen und jetzt möchte ich anfangen, die ein bisschen abzuarbeiten. Im letzten Jahr schon, und hier sende ich einen besonderen Gruß an meine Hörer und Hörerinnen in der Schweiz, hat mir eine ganz liebe Hörerin geschrieben. Und zwar hat sie sich gewünscht, einen Podcast zum Thema Zelt der Begegnung. Und sie hat es so schön beschrieben, welche Sehnsucht sie danach hätte, dass sie dort gern hingehen würde, wenn es so ein Zelt geben würde. Und sie schrieb, dass wir Zugang durch Yeshua oder Jesus, schrieb sie, haben, aber wie sieht das praktisch aus? Und das ist ein mega spannendes Thema. Und da ließe sich sicherlich so viel dazu sagen, dass das für unsere kleine Nussschale hier schon wieder ziemlich viel ist. Aber ich möchte versuchen, ein paar ganz kleine Sachen dazu zu sagen. Und zwar ist dieses Zelt der Begegnung, was sie anspricht, damit meint sie die Stiftshütte, tatsächlich auch in meiner Vorstellung ein wunderschöner Ort. Also man stellt sich das so vor, diese weiße Zeltleinwand ringsrum, diese Säulen, wo das aufgespannt ist. Und das Ganze ist 2,5 Meter hoch. Man kann also nicht wirklich drüber gucken. Und nur der Altar schaute natürlich drüber. Und das Zelt selbst. Und der Eingang, das war so eine zurückgesetzte, wunderschön bestickte, bunte, einladende Leinwand, wo der Besucher dann praktisch rechts und links daran vorbeigegangen ist und dann in dem Hof gestanden hat. Gott möchte also ein transportables Heiligtum, was überall mit hingenommen werden kann auf dieser Wanderung und was einladend und wunderschön aussieht. Die Israeliten lagerten ringsum, das ist mehrfach betont in der Bibel. Also ist tatsächlich diese Stiftshütte der sprichwörtliche Mittelpunkt gewesen. Und darum geht es eigentlich, dass dieses Volk um Gott herum kreist, dass Gott dieser Mittelpunkt ist. Und das ist diese große Sehnsucht Gottes, unter seinen Menschen zu wohnen. Wir sehen das schon zu Beginn der Schöpfung, wie er mit den Menschen spazieren geht und sich nach Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen sehnt. Und wir sehen das auch bei den Propheten und in der Offenbarung. Und überall ist uns diese Sehnsucht Gottes total präsent. Und jetzt gibt es aber noch einen kleinen Unterschied, den ich glaube, gerade christliche Hörer nicht so, vielleicht noch nicht so gehört haben. Es gab nämlich zwei Zelte. Und zwar, wenn die Hörerin hier von diesem Zelt der Begegnung schreibt, das ist ein anderes Zelt. Das ist nicht, sie meint die Stiftshütte, da bin ich mir ganz sicher. Aber dieses Zelt der Begegnung ist ein anderes Zelt. Es ist ein auf Hebräisch sagt man Ohel ist das Zelt, Moed ist die Verabredung, der Treffpunkt, also diese Begegnung. Und da lesen wir in 2. Mose 33, Vers 7, das ist bevor überhaupt von irgendeiner Stiftshütte, von der Mishkan die Rede ist, steht dort, jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Dieses Zelt der Begegnung ist eine extra Einrichtung und es gibt da verschiedene Meinungen der Rabbiner, dass dieses Zelt wahrscheinlich schon vorher das Zelt gewesen ist, wo Mose die Rechtsprechung vorgenommen hat, was praktisch wie so ein Bürgerhaus war oder ein Rathaus oder so ungefähr. Und dieses Zelt ist außerhalb des Lagers. Also wir lesen dann auch im vierten Buch Mose, dass die Ältesten den Geist Gottes bekommen und zwei, die gehen nicht außerhalb des Lagers zu diesem Zelt der Begegnung und die befinden sich aber im Lager und bekommen dort auch diesen Geist und das wird dann Mose eben mitgeteilt, dass die also mitten im Lager trotzdem den Geist Gottes bekommen haben. Und wie wir schon ausgeführt haben, stand ja die Stiftshütte genau mitten im Lager. Also es ist genau beschrieben, die Stiftshütte war der Mittelpunkt. Drumherum lagerten sich die Leviten. Und dann ist genau beschrieben, welcher Stamm an welcher Seite seinen Wohnort hatte. Und das ist eine klare Unterscheidung zu diesem Zelt der Begegnung, was eben außerhalb des Lagers stand. Also das einmal zur Unterscheidung vielleicht. Die Stiftshütte wird auch Mischkan genannt. Übersetzt heißt das Wohnstätte, könnte man zum Beispiel sagen. Also Wohnort oder ja eben der Platz, wo Gott wohnen möchte. Und da steht ganz überraschend, auch hier schon im zweiten Buch Mose, dass Gott sagt, ich möchte unter ihnen oder man kann es auch übersetzen, in ihnen wohnen. In ihrer Mitte, in jedem Einzelnen. Das ist also keine neue Idee, sondern das sehen wir ganz klar schon im Alten Testament. Und Gott lässt dieses Zelt nach genauen Vorgaben bauen. Er zeigt Mose ganz genau, wie das im Himmel aussieht. Es ist eine Kopie sozusagen. Im Himmel steht diese Originalstiftshütte und Mose sollte alle Gerätschaften, alles, was dazugehört, nachbilden. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn ich möchte ein jüdisches Konzept erklären, was vielleicht hilft, manches ein bisschen besser zu verstehen. Wir wissen ja, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Wir sollen nicht Gott in Form von irgendwelchen Tieren oder irgendetwas abbilden und anbeten. Im Jüdischen ist aber diese Stiftshütte genau das. Es ist ein Bild von Gott. Und zwar ist es genau so, diese Stiftshütte wird gebaut mit einem Herzen, mit einem inneren Allerheiligsten, mit einer Kammer, die gefüllt ist, die Gottes Herz ist. Und oft wird das in christlichen Gemeinden so ein bisschen abschätzig betrachtet als Gesetzestafeln oder Gesetzestafeln. Im Jüdischen sagt man Luchot Habrit. Es sind Bundestafeln. Es sind Tafeln, die einen Bund zwischen Gott und seinem Volk belegen und die bilden das Herz des Ganzen. Und dann gibt es ganz viel Stäbe und Haken und Ösen und Säulen und die ganz tollen Geräte, den Leuchter. Und als alles aufgestellt ist, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie die Erschaffung von Adam. Gott bildete ihn aus der Erde, er formte, er gestaltete und ganz zum Schluss haucht er dem Menschen das Leben ein. Er bringt seinen Geist in den Menschen, dass er leben kann. Und genauso ist es bei der Stiftshütte, als die fertig gebaut ist oder später auch bei den Tempeln, dann kommt diese Wolke der Herrlichkeit, Gottes Geist, Gottes Atem und erfüllt dieses Haus. Und so wird diese Stiftshütte als, oder auch die Tempel, als Körper Gottes gesehen. Der Vorhang zum Beispiel, der wird auch als Kleid Gottes bezeichnet, der den Menschen schützt. Wir lesen ja im Neuen Testament, als Jeschua starb, zerriss der Tempel. Vorhang, also der Tempelvorhang im Innersten, vom Allerheiligsten, von oben nach unten. Und da wird oft die Theologie draus zurechtgezimmert, jetzt ist die Trennung weg und das ist ein völlig abwegiges Konzept, was keine Schriftstelle hergibt. Dieser Vorhang war dazu da, um die Priester zu schützen vor Gottes Heiligkeit, denn Gott ist so groß und so heilig, wir würden es nicht ertragen. Im letzten Buch vom zweiten Buch Mose steht sogar, dass die Herrlichkeit so stark dieses Zelt erfüllte, dass nicht einmal Mose hineingehen konnte. Und wir reden von Mose, wir reden von dem großen Propheten Mose. Er konnte erst nahen, als Gott sich so weit verkleinert hat, dass Mose das ertragen konnte. Und so schützt dieser Vorhang oder dieses Kleid Gottes uns. Er nimmt seine Macht zurück. Und wenn dieses Kleid Gottes zerreißt, das ist im Judentum ein Ausdruck von Trauer. Es gibt zum Beispiel bei orthodoxen Juden direkt Trauerkleidung. Die haben einen Vorriss praktisch, wie so eine Sollbruchstelle, ne, wo man dann anpacken kann und das zerreißen kann, in den Regionen, wo das heute noch so ist. Aber wir wissen damals eben, dass es ein Ausdruck großer, großer Trauer war. Und das ist der Sinn dahinter. Gott hat getrauert. Diese Stiftshütte, die stand ungefähr 480 Jahre, die stand noch in Schilo, bis dann der erste Tempel gebaut worden ist. Und der erste Tempel und der zweite Tempel, sie wurden zerstört. Und viele Rabbiner drücken das so aus, dass dieser Gott hat lieber zugelassen, dass sein Körper zerstört wird, sein Wohnort, sein Platz, an dem er sich unter den Menschen niederlassen wollte, als dass die gesamte Nation zerstört wird. Und es steht im Talmud geschrieben, dass es nach diesen zwei Tempeln, das hat seinen Ursprung im hebräischen Text, da sieht man sehr klar, dass es zwei dieser Tempel geben wird. Das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erklären. Und dass beim dritten Mal ein Mann diese Funktion übernehmen wird und er wird praktisch dafür sterben. Und das ist Jeschua. Und darum sagt Jeschua auch, mein Leib ist der Tempel. Das ist der Grund. Und er hat seinen Leib zerstören lassen, den Tempel seines Leibes, weil dieser Tempel für uns sühnt. Und oft wird es so gesehen, dass es diese Opfer sind, die wir bringen müssen, um einen wütenden Gott zu besänftigen. Und all das ist in der Schrift überhaupt nicht, das ist nicht möglich, das ist theologisch nicht haltbar. Wir haben an allen Stellen, wo es um diese Opfer geht, den Bündnisnamen Gottes, diese vier großen Buchstaben, dieses Yud-Heh-Vav-Heh. Und dieses diese Buchstaben oder dieser Name Gottes, der ja nicht mehr ausgesprochen wird, der steht für die Attribute der Güte und der Gnade Gottes. An Stellen, wo es um die Attribute des Gerichtes geht, steht Elohim. Das hat einen Bezug zu Gericht und es wird manchmal auch tatsächlich für weltliche Richter verwendet, dieses Wort. Das steht aber niemals bei den Opfern. Weil das, was wir unter Opfer verstehen, was im Deutschen und auch im Englischen Sacrifice, diese Worte, die implizieren, wir müssen etwas hergeben, es ist etwas Schweres, es ist etwas ganz Schwieriges. Und ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dieses Konzept gibt es im Hebräischen, im Jüdischen nicht. Dieses Wort, was hier steht, bedeutet nähern. Also wir dürfen uns Gott annähern. Es ist etwas durchweg Positives. Wir haben hier eine Möglichkeit, mit Gott unter anderem in Kontakt zu kommen, uns Gott zu nähern, diesem großen, herrlichen Gott. Und Sündopfer zum Beispiel sind ein winzig, 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 verschwindend winziger Bestandteil dieser Opfer. Die meisten anderen Opfer sind Dankopfer, sind Erhebungsopfer, sind ganz viele andere Opferarten. Und deswegen schreibt uns zum Beispiel der Prophet Hesekiel auch, dass es durchaus noch einen richtigen Tempel geben wird. Den gab es bisher noch nicht. Diese Maße in Hesekiel, die sind völlig neu. Und in diesem Tempel wird geopfert werden. Und das hat nichts mit Sünde zu tun. Es gibt in der hebräischen Bibel ganz, ganz deutliche Konzepte, dass Sündenvergebung möglich ist. Und zwar nicht unbedingt durch die Opfer. Es ist zum Beispiel Sündenvergebung möglich durch diesen halben Schekel, der gezahlt werden musste an das Heiligtum. Weil es das Heiligtum ist zum Beispiel, was uns reinigt. So wie Yeshua uns reinigt. Und das ist dieser ganz praktische Zugang, den wir haben, wenn wir zu Yeshua gehören. Dann haben wir Anteil an diesem Heiligtum und wir bauen ein inneres Heiligtum in unserem Inneren. Gibt es also den Brandopferaltar zuerst, wo wir uns Gott nähern. Wir haben dieses Wasserbecken, wo wir uns reinigen können, indem wir um Vergebung bitten, wo wir vielleicht schon uns so ein bisschen drin spiegeln können, um zu sehen, wo ist denn etwas nicht in Ordnung. Ja, das ist das Wort auch, ja, das Wasserbad des Wortes, wie es beschrieben ist. Und dann kommen wir näher. Wir haben das Licht der Menora, was auf unser tägliches Leben scheinen soll. Gottes Wort, die Tora, die wir jeden Tag brauchen. Und dieses Menorah-Licht, das scheint genau auf diesen Brottisch, auf diesen Schaubrottisch. Und das ist das, womit wir unser tägliches Brot verdienen. Unsere Arbeit, die wir an jedem Tag tun, die sollen wir im Lichte des Wortes Gottes tun. Wir sollen Gottes Wort mitnehmen in unseren Alltag. Und dann haben wir ganz im Innern diese Luchot HaBrit, die Bundestafeln, Gottes Maßstäbe für unser Leben und die bilden die Grundlage, das, was Gott für uns möchte. Weil nur dann sind wir mit ihm in einem Bund, wenn wir uns danach ausstrecken, das zu tun, wenn wir ein Leben in der Heiligung auch leben, so wie es zum Beispiel im Titusbrief steht, dass er uns heiligt. Und dazu hat er uns berufen, so wie Mose zu dem Zelt gerufen wird und dann kann er Gott auch nahen. Gott macht sich dann so klein. Und so ist es bei uns auch. Wir sind berufen und Gott möchte uns in unserem Leben begegnen. Er möchte, dass wir ihm ein Heiligtum bauen mitten in uns. und dass wir ihn dort einladen, dass er uns begegnet in unserem Leben und dass wir ihn überall hin mitnehmen, genauso wie dieses Heiligtum in der Wüste transportabel war, es ging überall mit hin. Und so geht Gott auch mit uns überall hin und wir nehmen seinen Bund mit, wir nehmen sein Wort mit, wir nehmen sein Licht mit und wir gehen an unser Tagewerk gemeinsam mit ihm. Das ist jetzt schon ziemlich lang geworden und ich hoffe, es ist dir nicht zu lang geworden. Ich wünsche euch ganz viel Segen dabei und es gibt sicherlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Bis bald!